Vika.
Ja, Valeria.
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Stell dir vor, du bist eine strenge russische Mutter. Ja?
Okay.
Du musst dir jetzt einmal kurz
verinnerlichen. Muss mir erstmal vorstellen, dass ich Mutter bin, ja?
Ja, und streng.
Und also streng.
Da musst du nicht so viel
vorstellen. Das muss ich nicht so lernen.
Hallo? Und jetzt stell dir vor, du möchtest dein Kind schimpfen und sagst so eine Phrase. Einfach so von wegen, sag jetzt erstmal so von wegen, hallo, geht's noch? So nach dem Motto.
Ты что, совсем?
Okay, ja. Und jetzt sag mal, hast du überhaupt ein Gewissen?
У тебя вообще есть совесть?
У тебя совесть есть?
Ja. Hast so. Du ein Gewissen?
Eigentlich wörtlich übersetzt, hast du ein Gewissen? Klingt auf Deutsch, finde ich, nicht so krass.
Nee, das stimmt.
Aber ich finde, auf Russisch ist das so eine der schlimmsten Sachen, die man als Kind hören kann.
Das stimmt. Das heißt, dass man einfach sich so schlecht benimmt,
ja,
dass man sich dafür schämen sollte. So klingt das.
Genau, und ich finde, es gibt eins, was noch schlimmer ist, was man sagen kann oder was man hören kann als Kind.
Okay.
Was du gerade gesagt hast mit dem Schämen. Weißt ja. du, was denkst du, was würdest
Ach
du sagen?
Ach so.
Schämst du dich nicht?
Тебе надо... Also, warte mal, schämen. Ja, mir. Wie heißt das nochmal?
Im Prinzip, also, die Übersetzung ist: Schämst du dich nicht?
Nee. Die что не это. Wie heißt das nochmal? Mein Gott.
Es fängt nicht mit T an, sondern mit Тебе.
Тебе не стыдно?
Ja.
Schämst du dich nicht?
Schämst du dich nicht?
Okay, Valeria, du musst gleich erzählen, was passiert ist, dass du mir jetzt diesen Satz hier raushaust. Bestimmt deine Mama wieder.
Ah.
Hallo, nette Leute, willkommen zum Podcast Nette Mädchen von Das Ding vom SWR. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir freuen uns sehr.
Yes.
Und jetzt musst du mal bitte erzählen, was.
Okay, also ich habe das tatsächlich auf TikTok erstmal gesehen. Da hat ein Creator aus Amerika gesagt, dass das eine der schlimmsten Phrasen ist, die er jemals gehört hat. Die hat sich so ins Hirn gebrannt. Das ist so die Lieblingsphrase einer jeden russisch sprechenden Mutter.
Ja, das stimmt. Das
nicht Тебе не стыдно, er meinte, Тебе совесть есть, war für ihn das Schlimmste.
Ja.
Ich finde fast, Тебе не стыдно, also schämst du dich nicht noch schlimmer als hast du kein Gewissen. Weil so, überleg mal so, hast du kein Gewissen, ist so nach dem Motto so, du hast keinen moralischen Kompass,
genau.
Du hast keine gute Entscheidung. Getroffen, so uff.
Aber als Kind weißt du ja eigentlich gar nicht, was das bedeutet.
Nee, aber
nur,
du weißt, dass es scheiße
genau,
ist.
Genau, du verstehst die Stärke der Strenge in diesem Moment, dass es wirklich was Wichtiges ist, dass es irgendwas ist, was du wirklich schlecht oder falsch gemacht hast.
Hast du das schon mal gehört als Kind?
Ja, bestimmt.
Ja?
Also
ich auch,
ganz ehrlich, wie oft hat man einfach irgendwas gemacht im Kindergarten zum Beispiel?
So
aber das ist wirklich heftig. Da schämst du dich nicht.
Ja, finde ich irgendwie auch.
Also weißt du, was mir einmal passiert ist? Ich bin in Russland ja im Kindergarten gewesen und ich bin einmal aus dem Kindergarten mit einer anderen, die dabei war, Fünfjährigen, Sechsjährigen, abgehauen aus dem Kindergarten.
Einfach weg.
Wir sind über einen Zaun geklettert, in Pskov war das. Ich weiß es noch, ich weiß nicht wie, aber sie hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass wir über den Zaun klettern und aus dem Kindergarten abhauen.
Ja, die Freundin war es natürlich, nicht du.
Nee, wirklich. Also ich würde doch nicht auf den Gedanken kommen, einen vertrauten Ort zu verlassen, einfach so und irgendwo hinzugehen.
Ja, okay.
Und dann sind wir einfach beide... über den Zaun geklettert. Ich weiß nicht, was das für ein Zaun war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wir sind jedenfalls irgendwie drüber.
Ja.
Nicht durch den Hauptausgang, das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, mach dir mal keine Sorgen. Da war ja типа, покажу, где мой дом. Also ich zeig dir, wo mein Haus ist. Weil es war eigentlich gar nicht so weit weg. Ich glaube, ich bin da fünf, ich kann mich nicht so erinnern, aber ich glaube, wir sind schon so 5 bis 10 Minuten zu Fuß zu meinem Kindergarten gelaufen vom Haus.
Mhm.
Ja. Und dann ich so, ey, komm, wir laufen jetzt. Und dann sind wir gemeinsam, habe ich ihr den Weg zu mir nach Hause gezeigt.
Abenteuerreise.
Bis wir dann mitten auf dem Weg angehalten wurden von meiner Kindergartenbetreuerin, die so voll hinter uns herrennt. Vika, Sascha! So, und dann war es so, du warst doch so wichtig. Also das hat sie bestimmt 100%
sicher.
Gesagt. Ich kann mich nicht erinnern.
Ja,
aber
ja, ja.
Bestimmt war das so eine Situation, wo sie sowas gesagt hat.
Hatte kein Gewissen.
Ja, und dann die war richtig streng zu uns, hat uns so quasi so gepackt und wieder zurück in den Kindergarten gebracht. Das weiß
ich noch. Saschkirko am Nacken gepackt.
Ja, so ungefähr. Boah, das werde ich nie vergessen.
Oh mein Gott. Ja, also hittet irgendwie anders. Aber keine Sorge, Leute, wir sprechen heute auch noch über die andere Seite. Also nicht alle russischen Eltern und Betreuungspersonen und keine Ahnung, Leute, die in irgendeiner Form Kinder großziehen, sind so streng und heftig zu uns. Ich habe nämlich auch nochmal so ein bisschen eine Story zu der anderen Seite. Also wenn man ganz nett ist. So. Aber vorher, jo, apropos russische Mutter, ich habe ein russische Mutter-Quiz für dich mitgebracht. Mhm. Ich war krank.
Ich weiß. Gute Besserung weiterhin.
Dankeschön. Mir geht schon viel besser. Und ich habe lange überlegt, ob ich das meiner Mutter schreibe oder nicht. Ich weiß nicht. Man muss ja seiner Mutter nicht Bescheid sagen, wenn man krank ist oder nicht. Meine Mutter möchte das aber gerne unbedingt wissen immer.
Und aber dann schreibst du ihr eine WhatsApp-Mama ja bald nach?
Wir haben eh geschrieben. Ach so. Und sie hat mich gefragt, wie es mir geht.
Okay.
Und ich war dann so, sage ich es ihr, sage ich es ihr nicht. Weil so, ich war so am Sterben auf der Couch und war so.
Gleich geht's los, wenn
entweder sag ich entweder sage ich alles gut und erspare mir alles. Aber ich habe gesagt, ja, Sabalela, ich bin krank. Okay, russische Mutterquiz. Was hat sie darauf geantwortet?
Ну вот, начинается.
Ну вот.
Das sagt meine Mama immer.
100% Ding, 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 ding. Ну вот. Das war wirklich 1:1 das, was sie immer sagt, wenn
ja,
man
okay,
krank
und
ist.
Dann?
So. Sie hat mir vorher schöne Videos,
so, oh,
ja genau,
du nicht gesagt.
Ja, und dann was hast
weil das
du?
Das ist ein Drama.
Ja,
dann
ja.
Direkt.
Es ist ja, also ich, bevor ich jetzt undankbar wirke, oh schau, undankbar. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich für sowas. Nee, aber bevor ich jetzt irgendwie so wirke, meine Mutter macht Sorgen um mich, so ist alles gut. Ich finde es ganz süß eigentlich, dass sie das die ganze Zeit macht. Aber
dann hat sie dir eine Suppe wieder bei Post geschickt.
Nee, kann sie nicht. Sie ist nämlich gerade im Urlaub.
Ach so.
Und sie war aber so, ja, und dann macht sie sich Sorgen und dann gibt sie mir Tipps und dann sagt sie mir, ich soll Ingwer trinken und ich denke mir so, ich weiß. Und dann fragt sie mich, was ich für Tabletten nehme und dann, weißt du, hat sie Meinungen dazu und sie muss sie halt nicht haben. So, ich komme schon zurecht, es ist nicht so schlimm, alles gut, ich bin halt erkältet. Für sie ist es wie ein Drama jedes Mal.
Ich weiß, meine Familie ist exakt genauso. Es wird immer
Every
nach
time.
Gründen gesucht. Wo
ja,
warst
ja.
du? Mit wem hast du dich verabredet? Waren da viele Menschen? Ja, ja, genau. Du bist ganz schön oft unter vielen Menschen unterwegs,
ja,
ne?
Ja, genau.
Mama, soll ich mich einsperren? Also das ist jedes Mal, ich weiß nicht, was da los ist.
So, aber diesmal ist bei uns nochmal ein Level mehr dazu gekommen, weil sie hat mir halt die ganze Zeit so Fotos und Videos geschickt vom Strand, weil sie gerade im Urlaub ist mit meinen ganzen Geschwistern. Und ich war so, wie man halt ist, keine Ahnung, ich war vielleicht ein bisschen Fiebertraum oder so, hab mir das angeschaut und hab ihr dann geschrieben, oi, aggressiver, so wie schön, ich wäre auch gern da. Das war ein Fehler. Danach kam eine Sprachnachricht. Valera. Давай, едь к нам, komm zu uns, pack deine 7 Sachen, ты что, ну, so, wenn dir das Geld nicht zu schade ist, ich wette, hier ist noch so last minute, ein Flug, last minute, hier gibt's hier bestimmt noch so in der Türkei.
Und du so einfach auf der Couch, komplett fertig.
Mom, so, mir war wirklich einfach schlecht, so, ich konnte nicht mal aufstehen, geschweige denn in ein Flugzeug, so, ich kann nicht arbeiten, ich werde definitiv jetzt nicht in...
Aber meinte sie das wirklich ernst, dass du jetzt deine Sachen packen sollst?
Sie meinte das ernst, sie meinte das todernst. Es kam danach noch eine Sprachnachricht. Komm schon und da und ты даже не знаешь, как все порадуются. Also alle deine Geschwister würden sich so freuen, wenn du kommen würdest. Also manchmal denke ich, sie lebt in der Parallelwelt.
Die Frage ist, ob sie das schon mal selbst gemacht hat, so
die würde sowas,
krank.
Die macht, also krank weiß ich nicht, aber so eine Entscheidung, die ich mit so einem logischen deutschen Hirn mittlerweile nicht nachvollziehen kann.
Oh mein Gott, ja.
Aber ja, und dann hat sie mir danach sogar noch Tage später nachgeschossen mit, also ich habe es seiner Schwester erzählt und sie hat mir erzählt, sie würde auch kommen. Und ich sage, meine Schwester ist 17, die hat keine Ahnung vom Leben.
wenn sie wüsste, was alles noch auf sich zu kommen.
Eben.
Ja, krass, ne? Also da sieht man mal, dass man ganz andere Vorstellungen irgendwie
hat. Ja, so impulsive so.
Genau, spontan vorbeikommen, habe ich ja auch schon mal erzählt. Weihnachten, ich war auch krank. Ich war noch gar nicht so richtig vorbereitet, um jemanden zu empfangen. Und aus dem Nichts hat, glaube ich, mein Bruder und meine Familie vorgeschlagen, die besuchen mich jetzt. Und ich so, ich liege auch noch krank also, auf der Couch. Nee, die kommen jetzt sofort mit allem. Mit Essen, wir besuchen dich jetzt.
Das
auch
sind diese
genauso
zwei Welten.
Spontane
auf der einen
Aktion.
Seite, genau, ist es so ein bisschen eines der schlimmsten Sachen, was passieren kann, dass du krank bist, aber gleichzeitig für die Familie kannst du ja dann trotzdem noch gesund genug sein.
Und alle und dann sowas sagen wie все обрадуются.
Ja, alle würden sich
alle
freuen.
Würden sich freuen.
Wieso?
So.
Das ist jetzt der eine Moment, wo du mal die Zeit nutzen kannst, um mit der Familie zu sein. Aber ich denke mir so, nein, ich will doch nicht alle anstecken. Ich will doch nicht, egal.
Apropos Urlaub, ich muss mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, dass wir wahrscheinlich einer der wenigen Podcasts sind, die keine Pause im Sommer hatten.
Wir sind einfach selbst auf die Schulter
Applaus
klopfen.
Für uns.
Okay, okay, nice, nice.
Oder?
Nice. Ja, stimmt.
Haben wir durchgemacht.
Haben wir durchgezogen.
Haben wir durchgezogen, machen wir weiter.
Direkt,
wo wir aufgehört haben.
Ja.
Und ich glaube, wir sollten einfach im TikTok-Game bleiben. Du hast ja gerade erzählt von dem einen Snippet, was du gesehen hast, zu der strengen Mutter.
Wir fangen mal mit dem Jetzt-Talk heute an.
Finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben uns überlegt, das passt einfach richtig gut zu dem, was wir erzählen wollen.
Genau.
Und dann später natürlich die Frage der Woche auch in dieser Folge. Das aber dann später. Zuerst haben wir was gepostet.
Ja.
Auf Social Media.
Auf unserem TikTok-Kanal, kann man sagen. Jette Mädchen Podcast auf TikTok. Da haben wir eine Sache gepostet, die für viele Diskussionen gesorgt hat. Und deswegen möchten wir sie jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen.
Ich bin immer noch schockiert.
Ja.
Also,
es gibt eine Sache, die viele russisch sprechende Kinder kennen aus der, also nee, warte mal, jetzt Erwachsene aus der Kindheit kennen.
Mhm.
Kinder kennen sie wahrscheinlich auch. Es ist im Prinzip eine Kindermassage. Also so, meistens machen das irgendwelche Eltern zum Beispiel bei ihren Kindern auf ihrem Rücken und sagen dabei wie so eine Art Geschichte. Und die Geschichte, die passt zu den Handbewegungen, die du auf dem Rücken machst.
Genau.
Und es gibt eine ganz bekannte, die wir beide kennen, aber wir kennen sie unterschiedlich.
Das ist so krass.
So, und jetzt müssen wir es hinkriegen, sie auf Russisch und Deutsch gleichzeitig so zu sagen, damit alle mitkommen, was passiert. Ich sag mal den russischen Part und du übersetzt, okay?
Okay, alles klar.
Ich kenn's so.
Mhm.
Rielse, Rielse.
Gleise, Gleise.
Und dabei zieht man quasi so Fingerbewegungen.
Genau. Von oben nach
wie
unten.
Wie so Gleise quasi.
Genau, Gleise von oben nach unten auf dem Rücken.
Und dann sagt man Spale, Spale.
Weichen, Weichen, wahrscheinlich, ne, würde ich das so übersetzen. Das ist dann so quer, quere Streifen.
Genau, also man zeichnet auf dem Rücken quasi wirklich Gleise und Weichen. Mhm. Und dann sagt man, jechel poest zapasdali. Und dabei.
Nein, sagt man nicht.
Doch.
Also, Valeria hat gerade gesagt, ein Zug ist, ein verspäteter Zug ist
kommt
gefahren.
Angefahren. Und dabei macht man quasi so mit der Faust so den Rücken entlang. Jechel poest zapasdali. So kenne ich das.
Ich kenne das anders. Ich kenne Rielse, Rielse, Spale, Spale. Jedet poest ist Warschawa.
Aus Warschau.
Also,
du?
Bei Valeria kommt ein verspäteter Zug.
Und deiner
und
kommt
bei
aus
mir,
Polen.
Mein Zug kommt aus Warschau. Und man macht einfach Rielse, Rielse, Spale, Spale. Jedet poest. Man macht einfach so eine Wellenbewegung.
Ah, siehst du, und bei mir ist so mit einer Faust.
Wir machen so eine Wellenbewegung.
Und dann geht es bei mir weiter mit Ist Paslednjeva Akoschka?
Aus dem letzten Fensterchen.
Oder Ist Paslednjeva Vagona?
Genau, ich kenne Ist Paslednjeva Vagona aus dem letzten Waggon.
Ja, ich auch. Vdruk posypelsya Garoschok?
Aus dem Nichts sind Erbsen runtergefallen.
Genau, und dann macht man quasi so wie so einen Regen.
Bei mir gibt es auch keine Erbsen, das ist das Ding.
Sondern?
Vdruk iz poslednjego vagona posypali zjornoshki.
Zjornoshki.
Zjornoshki, Kerne.
Eventuell war bei mir das danach. Потом so. Man kann das ja unendlich, diese Geschichte geht ja voll lang.
Genau.
Und ich wette, man kann da so alles aus dem Wagen fallen lassen, was man möchte, was zu diesen Bewegungen passt.
Ja, und dann kommen
bei mir
noch Tiere, ne?
Genau, bei mir kommt prischli kure. Paklivali, paklivali, paklivali.
Ja, Hühner sind gekommen.
Die pieken.
Haben gepiekt.
Keine Ahnung, was das deutsche Wort dafür ist. Dann kommen prischli gusi, paschipali. Die zwicken, weil das kann man ja auch gut am Rücken machen. Dann prischol slon, pataptal, pataptal.
Ein Elefant ist gekommen und ist.
Dann kann man dann richtig,
gestampft.
Ne? So
sagt man das so?
Genau, der stampft, der trampelt. Glaube ich. So. Пришел дворник, все подмел.
Bei mir gibt es noch ganz viele andere Tiere.
Ja, das kann man tatsächlich. Was
genau.
Gibt es bei dir noch für Tiere?
Fuchs.
Was macht der?
Er hat mit seinem Schwänzchen gewedelt. Und dann macht man so.
Wie sag's mal auf Russisch.
Пришла лиса и помахала своим хвостиком.
Klingt
irgendwie
fake.
Sowas.
Klingt einfach fake.
Warum?
Als hätte sich das irgendjemand ausgedacht.
Vielleicht. Ich glaube, die ganze Massagetechnik hat sich irgendjemand mal ausgedacht.
Ja, sicherlich. Und dann hat sich das aber auch wahrscheinlich auch so in millionenfachen Variationen ausgebreitet.
Ja, und es gibt ja nicht nur diesen einen Elefanten, es gibt ja die Mutter-Elefant, die ist ein bisschen leichter.
Ja, genau, das kenne ich auch.
Und das kleine Elefantchen, das dann kommt. Und diese Trampler sind ein bisschen leichter.
Und dann... Bei mir ist auch so, ich glaube, ich habe dann gesehen,
so, wenn ihr gerade so zuhört und denkt so,
was für ein Film schief
ist.
Ja, wir haben uns auch gefragt, gibt es überhaupt in Deutschland, macht man sowas? So Massagen bei Kindern, während man Geschichten erzählt?
Ja, wir haben unseren Podcast-Redakteur Timo gefragt, liebe Grüße an der Stelle. Weil er ist deutsch und er kennt sich bestimmt ein bisschen besser aus
als deutsch. Wir. Der kann uns erklären, wie es in Deutschland
genau.
funktioniert.
Und er hat uns was geschickt und es gibt eigentlich jetzt nichts so Vergleichbares, was so einen großen, glaube ich, Bekanntheitsgrad hat wie Rätsel, Rätsel, Spale, Spale, würde ich sagen. Aber es gibt sowas, so ein Lied wie Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Das hat so ein Beat, ist ganz
ja,
cool.
Aber das ist keine Massage.
Ist keine Massage. Dann hat er uns ein TikTok geschickt von der Oma Waltraut.
Ja, stimmt, die das mit den Daumen gemacht hat.
Genau,
ne?
Die hat so Handübungen gemacht und ja, immer mit Pflaumen.
Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der liest sie auf, das ist dann so der Zeigefinger, dann der dreht sie nach Hause oder so und der isst sie alle auf, keine Ahnung.
Ja, aber das ist keine Massage.
Ist alles nicht dasselbe.
Leute, wenn ihr noch nie Rätsel, Rätsel, Spale, Spale gemacht habt, guckt mal gerne. Vielleicht kann man das einfach komplett auf Deutsch
aber
übersetzen.
Wir müssen einmal kurz
und
bis zum Ende
ihr das
gehen.
Mal machen.
Ich möchte einmal kurz
ja,
bis
gerne.
Zum Ende gehen, weil ich finde, diese Geschichte, die hat ja auch so einen Plot-Twist und so. Das geht ja noch weiter.
Stimmt.
Weil am Ende, ich kenne es so, dass dann quasi der Hausmeister alles wegfegt. Ich habe dann gesehen, dass quasi der Zoodirektor kommt.
Ich hatte das auch nicht.
Genau, ich hatte auch den Hausmeister. Der stellt sich dann, postavil stol, stul i pechatnu maschinu.
Genau, er hat einen Stuhl, einen Tisch aufgestellt und einen Drucker?
Eine Schreibmaschine.
Ach so, Schreibmaschine.
Aber ich habe auch schon gesehen, dass, oder halt, schreibt einen Brief. Gibt's
genau,
auch.
Bei mir, postavil stul, stul i pechatnu.
Genau.
Und hat einfach
und
geschrieben.
Und dann gibt es so ein, das ist so für die Töchter. Der schreibt dann einen Brief an die Töchter und dann tippt man so auf dem Rücken.
Bei mir schreibt er an die Tochter und an die Frau.
Ah ja, das habe ich auch so gesehen bei anderen Leuten, aber ich kenne es nur, Daragi, mein Deutschke. Und dann zing und dann macht man so quasi, piekst man so in die Seiten, damit es halt kitzelt.
Ja,
so.
Daragi, mein Deutschke. Deutschke.
Deutschke, ja genau.
Und dann diese Deutschke ist immer
die Punkte und so, das kitzeln. Ist halt so, ich habe das, vielleicht hasse ich deswegen, wenn ich gekitzelt werde heute so sehr. Das war für mich immer Tortur, weil das jemand gemacht hat. Aber es war irgendwie auch immer funny. So ist irgendwie süß. Und dann schickt er denen, glaube ich, Strümpfe. Присылаю вам чулочки.
Дочка.
Дочка.
Ja, stimmt, Strümpfe.
Ne? Und dann irgendwie schreibt er den Brief zu Ende. Keine Ahnung, was er alles noch zu sagen hat. Dann klebt er den Brief zu. So muss man halt auch schön alles verpacken und schickt es ab. Und dann kann man es auch so erzählen, dass die Töchter den lesen und dann hast du das nochmal, diesen Brief, weißt
so,
du? Und dann musst du nochmal
kitzeln.
Aber das war dann, glaube ich, so.
Okay, und eine unendliche Massage. Kann man auch, glaube ich, in Beziehungen machen. Oder
ja,
es ist ja egal,
ja,
ne?
Voll.
Das ist eine witzige Massage.
Also Menschen, die einem
nahestehen.
Ja, genau, die einen kitzeln am Rücken.
Ja.
I don't know.
Massage halt.
Vielleicht ist
ne?
das weird für andere Leute.
Es ist
Leute.
Einfach eine Massage mit einer Geschichte.
Aber
das war's.
Aber ist das weird für Leute, dass man das so macht? Das macht man schon so.
Ich glaube, das ist halt auch keine richtige Massage. Also da wird jetzt nichts
so
massiert,
es
was
ist wie so
bestimmt
ein
besser
Spiel
für den Rücken ist.
Oder wie so, weiß ich nicht. Bisschen wie ein Spiel. Auf jeden Fall haben wir das gepostet. Ich fand es aber voll schön, die Kommentare zu lesen. Also ein paar Leute haben sowas geschrieben, wie, boah, a memory unlocked, ganz vergessen, schöne Momente mit der Mama erinnert. Und dann gab es halt tausend so unterschiedliche Interpretationen. Ich habe gefragt, Team Verspäteter Zug und Erbsen, wo seid ihr? Ich möchte einmal kurz festhalten, dass 1500 Leute mindestens das geliked haben. Und
ja,
ich
weil
auch.
Ich nicht das gleiche nicht gemacht
ja,
habe.
Ja, hättest du halt mal. Musst mit die Kommentare.
Nee, keinen Bock gehabt.
Also, dann haben auch Leute
aber
gesagt.
Aber bei Warschau habe ich auch gesehen. Da gab es über 700
viele.
Plus in einem anderen Kommentar über
ich
200.
Auch gesehen.
Wenn man das zusammenrechnet, sind wir ähnlich unterwegs.
Ja, ich habe es auch gesehen. Muss man sagen, gibt auf jeden Fall zwei Lager anscheinend. Team Polen und Team Verspäteter Zug. Jemand hat auch gesagt, das ist ein Mandela-Effekt.
Das habe ich nicht verstanden.
Mandela-Effekt ist, glaube ich, so diese Theorie oder halt so ein, wie so ein Witz quasi, dass sich manchmal Leute falsch an Sachen erinnern. Mhm. Also voll viele denken zum Beispiel, ein Lyrics von einem Lied oder so ist sicher so und so. Zum Beispiel so bei Star Wars gibt es so ein ganz bekanntes Zitat, da sagt der Luke, ich bin dein Vater oder so, aber das wurde eigentlich so im Original nie gesagt, aber alle erinnern sich kollektiv an ein falsches Zitat.
So, okay.
Und deswegen hat er gesagt, so quasi, kann es sein, dass wir uns alle kollektiv falsch erinnern, aber ich glaube einfach nur, dass
es
tausend
unterschiedliche Varianten erzählt.
So wie es Millionen Aberglauben gibt. Irgendwie,
ja, natürlich.
Ne?
Weil eben die russischsprachige Gesellschaft so vielfältig ist und überall auf der Welt irgendwie verteilt ist und natürlich übernimmt man das irgendwie aus
so
der
wie
Kindheit.
Jeder Durak anders spielt.
Genau, Durak.
Ja, Durak. Ich kann es immer falsch betonen.
Ja, betonen
ich weiß auch nicht, warum.
Ist nicht so deins.
Nee, das ist wirklich meine Schwäche im Russischen. Naja, jedenfalls.
Ich hab gelesen, da hat jemand geschrieben, Da ladna, smysl один и все обожают. Also ist der Sinn ist der gleiche und alle lieben das.
Ja.
Oder man liebt alles daran.
Ja.
Genau, fand ich irgendwie auch schön.
Cute.
Ja, und dann kommen wir nochmal zu einem etwas anderen Thema, was ich auch sehr spannend finde und was wir in den Kommentaren gesehen haben. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Es gab eine ganz, ganz, ganz wilde Theorie von jemandem, der sich auch unseren Snippet angeguckt hat auf TikTok. Und zwar hat er einfach nur drunter kommentiert, das russische Dawai kommt von weiter, vom Deutschen weiter. Und zwar war seine Erklärung, wenn man weiter sagt, da, ganz schnell weiter, hintereinander, kommt dabei Dawai raus.
Ja.
Und anscheinend haben das früher deutsche Menschen gesagt und Russen haben das übernommen und das ist daraus entstanden.
Das, und wir waren so, hä, genau, Dawai und weiter kann doch, das, ja. Nee, irgendwie waren wir uns da so ein bisschen, waren wir skeptisch.
Wir waren skeptisch und wir haben nur einen einzigen Wikipedia-Eintrag dazu gesehen, wo irgendwie sowas stand wie, ja, es gibt eine Dissertation, also so eine wissenschaftliche Arbeit dazu und da hat irgendjemand geschrieben, ja stimmt, das Wort stammt tatsächlich aus dem Deutschen und wurde ins Russische übernommen und wir so, Moment, okay, eine Quelle, lass uns mal ein bisschen mehr recherchieren dazu und wir haben wirklich alles gemacht, was wir konnten,
ja,
in dieser kurzen
auch
Zeit.
Auch die Rechercheredaktion vom SWR angehauen und gesagt, Leute, hilft uns mal
genau,
kurz. So,
wir müssen
könnt
wissen,
ihr da,
ob Dawai vom Deutschen weiterkommt.
Ja, weil wir halt auch gesagt haben, so, wir finden diese Dissertation nicht. Nee. Sie haben sie auch nicht gefunden. Also so viel dazu, das kann man so, können wir jetzt ohne weiteres nicht belegen, dass das so stimmt. Aber ich fand es auch spannend, die haben nämlich sowas gesagt, wie, dass beide Wörter schon auch einfach unterschiedlich abstammen. Also das ja, nennt sich dann, wenn man jetzt die Linguisten, ich weiß, uns hören ein paar zu.
Hallo.
Genau, und sie haben uns geschrieben, dass etymologisch gesehen man sagen kann, dass die beiden Wörter auch einfach unterschiedlicher Abstammung sind. Also Dawai ist ja quasi der Stamm und daraus kommt Dawai. Also geben heißt Dawai, wenn man das jetzt versteht so. Und das deutsche weiter kommt aus dem mittelhochdeutschen Vita, also aus dem... mein Gott, ist also, das kompliziert, ey. Aber es sind auf jeden Fall unterschiedliche
also,
Worte.
Ja, und weiter kommt aus dem... Also vom Wort weit eigentlich, wenn man das übersetzt.
Und dass es keine direkte
also weit
Verbindung
und
gibt quasi.
Geben sind da zwei unterschiedliche Wörter.
Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir konnten es nicht wirklich beweisen. Es wirkt erstmal aber nicht so alleine von der Abstimmung der Wörter.
Genau, genau. Ja. Aber danke für diese wilde Theorie. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, finde ich auch. So viel dazu.
Ja, okay, Leute. Dann haben wir, glaube ich, das schon mal abgeschlossen für heute. Und kommen jetzt mal zu der Frage der Woche.
Yes.
Valeria. Wir wollen heute in dieser Folge ein Gefühl besprechen, das wahrscheinlich sehr viele von euch haben, vor allem Menschen mit migrantischer Geschichte. Und es gibt einen Begriff, der ganz bestimmte Schuldgefühle von vor allem migrantischen Kindern zusammenfasst. Und zwar ist das Immigrant Child Guilt. Und vielleicht an der Stelle wichtig zu sagen, jede Person hat natürlich ihre ganz eigenen individuellen Erfahrungen gemacht und spürt unterschiedliche Gefühle, auch ganz unterschiedliche Schuldgefühle. Also das kann einfach ganz anders sein jetzt bei euch als bei uns, was wir erzählen. Aber es ist auf jeden Fall so ein Begriff, der ja Schuldgefühle beschreibt. Und vielleicht müssen wir das am Anfang kurz einordnen, was das genau heißt, ne, bevor wir darüber sprechen.
Ja, finde ich gut.
Ja, das beschreibt, also Immigrant Child Guilt, haben wir übrigens von einer Person geschickt bekommen, die unseren Podcast hört, dass wir das mal vielleicht besprechen könnten, dass das vielleicht auch für uns spannend wäre. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Themenvorschlag. Immer wieder gerne solche Themenvorschläge schicken an jettemädchen@dasding.de oder zu uns in die DMs sliden auf Instagram. Genau, Immigrant Child Guilt, das beschreibt, wenn man das Gefühl hat, nicht genug zum Beispiel für die Familie zu tun und den Migra-Eltern etwas schuldig zu sein, weil sie eben so viel geopfert haben, zum Beispiel damit wir Kinder hier in Deutschland ein besseres Leben haben. Zum Beispiel haben sie ihre Heimat verlassen, ihr Land, ihr Leben, ihren Alltag dort, damit wir hier ein besseres Leben haben. Mhm. Und Fachleute aus der Psychologie sagen, die Kinder fühlen sich schuldig und gleichzeitig aber auch dankbar. Und daraus entstehen dann so ganz bestimmte Verhaltensmuster, zum Beispiel so, dass man overperformen muss andauernd, also immer mehr arbeiten, leistungsorientiert sein, damit man irgendwie zeigt, okay, ich habe es geschafft hier, ich zeige es euch. Es ist genau richtig, dass wir hier in Deutschland sind, dass wir hier angekommen sind, dass ihr alles geopfert habt. Deswegen gebe ich noch 300 und 400 Mal mehr Gas.
Ja.
So ungefähr.
Dass man sich, also dass man quasi fühlt, dass man sich irgendwie beweisen muss, weil man es schuldig ist den Eltern.
Genau, 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 genau. Und und da kann man auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr dazu erzählen. Aber vielleicht stelle ich mal direkt die Frage der Woche an dich, Valeria. Kennst du denn das Gefühl, dass du deiner russischen Familie was schuldest, weil eben Teile deiner Familie so einiges geopfert haben, damit du hier auch unter anderem ein besseres Leben hast?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich habe echt lange über diese Frage nachgedacht, weil da muss man voll weit zurückgehen und sich auch so voll erinnern, weil ich habe mir so gedacht, okay, eigentlich habe ich immer in irgendeiner Form versucht zu performen. Also so, ich glaube, Leute würden mich als ehrgeizig beschreiben oder haben mir das auch immer so gesagt, auch früher oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst so beschreiben würde, aber...
Doch, du bist sehr ehrgeizig.
Ja, irgendwie bekomme ich das oft gespiegelt und ich denke mir so, hat das was damit zu tun? Meine Mutter sagt immer, ich bin halt ein typischer Steinbock.
Okay, wow.
Deswegen bin
ganz,
ich ehrgeizig.
Ganz andere Sphäre.
Genau, sie sagt, das ist wie bei meiner Oma, die ist auch Steinbock. Wir sind ähnlich. Mein Bruder, der auch Steinbock ist, der eine, der ist auch sehr ehrgeizig.
Ach so, ja, und meine Mama sagt zu mir, ja, du bist Stier. Eindeutig stur, wie alle anderen Stiere.
Natürlich, wir glauben nicht an so einen Scheiß, aber. nee, und dann muss ich halt so zurückdenken, ob ich das schon immer war, also ob das aus mir kam, ob das daher kam, was ich vermittelt habe, ob ich verstanden habe, was ist. Es ist ja voll schwer, es ist voll das psychologische Thema,
voll,
so, keine Ahnung.
Komplex.
Muss man safe in der Therapie besprechen und nicht im Podcast.
Wie oft wir das einfach hier machen.
Aber, ja, also ich glaube so, ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, meine Mutter hat mir schon immer so viele Freiheiten gegeben, dass sie mich nicht gezwungen hat, aktiv Dinge zu machen. Also sie hat jetzt nicht gesagt, du musst irgendwie in 1000 Sportvereinen gehen. Du musst, das Einzige, was sie gesagt hat, du musst auf dem Gymnasium bleiben. Das war die eine Regel.
Okay.
So, das war wirklich das Einzige.
Ja.
Alles andere war so, wie du es machst, wann du es machst, was du für Hausaufgaben machst, was du für Noten schreibst. Es war sehr locker. Also ich hatte wirklich, würde ich sagen, eine entspannte Kindheit, was so diese Regeln und Strenge angeht. Also weil ich vorhin auch so das mit dem Tibenistrin und so diese harten Sachen gesagt habe, sowas habe ich jetzt nie so oft gehört. Ja. Also es muss schon wirklich ein großer Fuck-up gewesen sein, wenn ich mal so einen Ärger bekommen habe. Das heißt, ich habe mir diese Freiheit schon auch nehmen können. Gleichzeitig habe ich aber sie mir nicht unbedingt genommen, sondern von mir heraus halt Sport gemacht, das gemacht, Leistungssport gemacht vor allen Dingen. Irgendwann dann auch in der Schule angefangen, das richtig ernst zu nehmen oder so. Dann auch irgendwann natürlich gemerkt, so was möchte ich beruflich machen. Mich sehr früh angestrengt zu arbeiten, sehr früh angefangen irgendwie mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. So. Und ja, ich weiß nicht so ganz, vielleicht spielt auch noch mit rein, dass ich die erste Tochter bin, also das älteste Kind. Das heißt auch vielleicht irgendwo unterbewusst dieses, naja, irgendwie muss ich halt auch Vorbild sein, ohne dass ich jetzt bewusst ein Vorbild werden wollte für meine Brüder oder sowas, weil die sind mit mir aufgewachsen. Ich glaube, die haben übrigens auf der anderen Seite auch nicht so einfach gehabt, die ganze Zeit zu sagen, deine Schwester ist die, die auf dem Gymnasium ist, deine Schwester ist die, die Leistungssport macht und so. Also so vor allem damit die ganze Zeit verglichen zu werden, ist safe auch nicht einfach. Und ich habe das auch jetzt nicht gemacht, um speziell irgendwie, weiß ich nicht, aber irgendjemandem wollte ich was beweisen. Ob es mir das ist, ob es ihr das ist, ob es allen was ist, so, keine Ahnung. So, irgendwie hat sich das schon so vermittelt, dass ich das Gefühl hatte, so, naja, ich sehe ja, in was für einer Situation wir aufwachsen. Das war nicht die beste. Wir hatten nicht viel Geld. Aber so, ich glaube, meine Mutter hat mir schon immer viel vermittelt, so, dass ich das schaffe. Also so, du schaffst es, du kannst Deutsch, du hast alles dafür, ich glaube an dich. So dieses krasse Vertrauen, das ist ja auch voll das Privileg, nicht jede Person wird so unterstützt von den Eltern. Und ich glaube, das in Kombination mit, ich weiß ja auch ein bisschen, was sie erzählt aus Russland, ich weiß, dass sie eigentlich Lehrerin ist, das konnte sie hier nicht machen. So diese ganzen Sachen haben natürlich alle eine Rolle gespielt, dass ich mir irgendwann gedacht habe, naja gut. So, dann liefere ich halt ab. Aber ich habe das auch, würde ich sagen, zumindest denke ich das, schon auch alles gerne gemacht. Also so, ich habe nur die Sachen gemacht, auf die ich auch immer Bock hatte. Aber das, die halt richtig, also so zu 100%. Und bestimmt auch, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da in irgendeiner Form liefern muss.
Ja, voll, ja.
Warum, wem gegenüber, keine Ahnung. Wie ist denn bei dir?
Ich fand es gerade voll spannend, was du gesagt hast mit dem Deutsch, weil deine Mama hat ja immer wieder betont, du kannst gut Deutsch.
Ja.
Also du schaffst alles. Und ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, auch von einem Psychologen, der gesagt hat, Kindern, denen beigebracht wird, ja, mit dem Deutschen schaffst du alles oder mit der deutschen Sprache kriegst du alles hin, wird so ein Gefühl von Sicherheit erstmal vermittelt. Also so, ey, wenn du die Sprache beherrschst, dann schaffst du hier alles in Deutschland. Und dann landen aber manche eben migrantische Kinder in solchen Situationen, in denen sie eben nicht alles schaffen.
Ja.
Und fühlen sich deshalb schuldig, weil sie es irgendwie doch nicht geschafft haben, trotz dieses Beherrschen der deutschen Sprache.
Ja, ich glaube so, ich habe dann auch so nochmal gedacht, irgendwie, ich glaube, ich wollte vor allen Dingen nicht enttäuschen. Also so dieses, ich wollte nicht irgendwie den falschen Weg einschlagen, ich wollte nicht eine falsche Entscheidung treffen, ich wollte nicht mich krank melden irgendwo, weil ich das Gefühl hatte, das würde mit so einer Enttäuschung einhergehen. Und dem, also daraus abgeleitet war dann natürlich okay, um nicht zu enttäuschen, muss ich halt performen.
Meinst du, diese Enttäuschung hättest du irgendwie gesehen? Also
wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, es ist eher so, dass ich mir dann selbst den Stress gemacht habe, weil ich auch so einen Hang zum Overthinken und Dramatisieren und schon immer hatte. Also ich habe wirklich schon sehr früh, glaube ich, in der 10. Klasse habe ich schon überlegt, was ich studieren möchte, so 3 Jahre später. Krass. Rückblickend auch vollkommener Quatsch, weil ich dann auch was ganz anderes gemacht habe. So, es hat sich auch noch alles geändert und sowas. Aber ich habe mir schon sehr, sehr früh sehr ernsthafte Gedanken über mein Erwachsenenleben gemacht. Und rückblickend denke ich mir so, oh Mann, hätte ich mir irgendwie, also ich konnte es mir auch nicht leisten, aber ich wünschte, ich hätte mir
aber
ein bisschen
die Frage ist halt auch
Pause
ein bisschen,
machen
warum?
Können.
Warum so früh schon?
Keine Ahnung. Entweder, also ich weiß, ich kann sehr schwer sagen, ob das also quasi einfach ich bin.
Ja, so. ja voll. Ja.
Oder ob das ein Ergebnis von sehr vielen Umständen.
Ja, voll. Ja, das kann man natürlich sehr, sehr schlecht. Vor allem, dass es ein sehr komplexes Thema ist.
Absolut.
Man muss also wahrscheinlich so da sehr viele Gespräche führen, warum was geworden ist.
Aber voll. Was denkst du denn? Hast du das Gefühl, dass du in irgendeiner Form deiner Familie etwas schuldig bist oder deinen Eltern, deiner Mama?
Also wir haben ja vorher, vor der Folge, ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht und mir einfach vorgestellt, wie wäre es denn, wenn ich, sagen wir mal, in einer sehr, sehr schwierigen Situation gerade wäre, wenn ich jetzt irgendwelche Ziele nicht erreicht hätte, die ich mir gesetzt habe, wenn ich irgendwie die Schule nicht geschafft hätte oder Deutsch einfach nicht beherrschen würde. Da wusste ich sofort, wenn das so wäre, dann würde ich wissen, ich habe extrem gefailt in Deutschland. Meine Eltern haben mich extra hier hingebracht, haben alles zurückgelassen, haben sich vorgestellt, in Deutschland ist 100% ein viel besseres Leben als in Russland. Deswegen gehen wir auch dahin. Wir möchten, dass unsere Kinder eine bessere Bildung bekommen, dass sie so die finanzielle Sicherheit haben, dass sie eine Zukunft haben und ganz viele Perspektiven und Möglichkeiten. Und hätte ich wahrscheinlich, wäre ich einen anderen Weg gegangen oder hätte was grundsätzlich nicht geklappt, hätte ich mich extrem schuldig dafür gefühlt.
Ne?
Auf jeden Fall.
Wenn man sich denkt so, ey, dann war das ja alles für nichts.
Ja,
oder
ja,
so.
Dann
man,
war das.
Man ist so direkt in so einer dramatischen Denkweise.
Genau, weil ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Eltern denken, wären wir lieber in Russland geblieben.
Ja, genau. Und dazu, vielleicht kann ich da auch noch einen Gedanken loswerden, weil ich glaube, das habe ich auch überlegt. Und deswegen verspüre ich nicht so krass die Schuld. Es ist halt natürlich sehr viel Dankbarkeit und Druck. Aber Schuld vielleicht nicht unbedingt, vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber irgendwie nicht, weil ich habe mit ihr so viel darüber gesprochen, über ihre Einwanderung nach Deutschland, oder sie redet auch selbst immer noch sehr gerne darüber. Und
meine gar nicht,
ja,
sehr selten.
Meine Mutter bringt das immer, also so egal, selbst wenn ich irgendwie, weißt du, wenn ich mal einen Meilenstein erreiche oder so, irgendwie was schaffe beruflich oder keine Ahnung, mir mal was gönnen kann, was kaufen kann, dann sagt sie immer, deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir.
Ja, okay.
Also
ja,
sie
gut.
lässt es mich auch nicht vergessen.
Ja, gut.
So?
Ja.
Deswegen ist es natürlich immer in meinem Kopf. Aber sie sagt es voller Dankbarkeit. Aber natürlich erzeugt das in mir so ein Gefühl von, ja, okay, das heißt,
zum Glück, weil ich halt
Glück,
einiges
geschafft
habe. Ja,
genau so. Also natürlich ist es so eine Spirale irgendwie. Aber der eine Punkt, der mir diesen Druck vielleicht auch auf eine Art nimmt, ist, dass sie mir schon immer gesagt hat, dass sie ihre Zukunft nie in Russland gesehen hat. Also schon sehr, sehr, sehr früh war sie nicht einverstanden mit der Politik und allem, was so in der damals Sowjetunion passiert ist. Sie hat sich da, glaube ich, sehr lange nicht wohl gefühlt. Sie hatte da zwar eine sehr große, irgendwie einen Kreis, Familie, Freunde, whatever. Also auch wenn ich mir so die Fotos anschaue, den hat sie hier nicht. Dieses Supportsystem, was sie dort hatte, hat sie hier nicht. Trotzdem war ihr das alles nicht wert, um da zu bleiben. Und das hat sie immer gesagt und immer gewusst. Und das heißt, sie wäre, glaube ich, ausgewandert, unabhängig von Kindern. Also und klar sind wir jetzt auch ein Grund gewesen, um dann zu sagen, bessere Zukunft für uns alle und für besonders die Kinder. Aber ich glaube, dieser Prozess wäre so oder so in ihr gewesen. Weißt du, was ich meine? Also
ja,
auch unabhängig
voll.
Von mir. Und deswegen denke ich so, ey, am Ende so, ich glaube, ganz viele Menschen gehen da ja auch, wie du gesagt hast, unterschiedlich mit um. Mm. Ich kann mir auch vorstellen, ich kenne das auch von Freundinnen von mir, die mir gesagt haben, so zum Beispiel, dass besonders auch so mentale Gesundheit, also zum Beispiel mentale Erkrankungen, deswegen auch besonders schwierig sind, weil man sich halt auch denkt, so ey, ich habe halt nicht dieselben Hürden oder so. Mm. Oder es wird vielleicht in der Familie auch nicht so ernst genommen, weil eben man denkt so, das sind halt andere Lebensumstände hier. Ja, also es hat viele Ebenen, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, so es ist mehr Dankbarkeit als alles andere. Und dann das komplizierte Gefühl von, jetzt lebst du hier halt wirklich so ein Leben, dass sie eigentlich oder dass viele aus der Familie nicht leben können. Und damit kommt dann eher die Schuld. Also mhm. Schuldgefühle eher. Also so dieses, verdiene ich das wirklich gerade so leben zu können? Aber an sich ja, dafür ist sie ja hergekommen. Das sagt sie auch immer zum Beispiel. Ne? Aber es fühlt sich einfach komisch an.
Ja, ich weiß voll, was du meinst. Bei mir ist auch manchmal so ein komisches Gefühl, dass ich denke, zum Beispiel habe ich mir irgendwie irgendwas für die Wohnung gekauft letztens, ne, und habe das schön eingerichtet und
du hast komplett deine Wohnung umrenoviert eigentlich.
Ja, geht so. Ein paar Sachen verändert. Und dann sitze ich da und ich finde es auch voll schön. Ich bin super, super dankbar für das, dass ich das mir überhaupt, ne, so leisten kann. Und auf der anderen Seite überkommt mich so ein Gefühl von, warum ich und nicht meine Eltern? Warum hatten meine Eltern nicht die Möglichkeit, in der alten Sowjetunion auch ein gutes Leben zu haben? Ja. Also dieses Gefühl von, warum habe ich das und sie nicht? Das ist doch mega unfair. Und dann habe ich so Gedanken wie, weiß ich nicht, dass ich das eigentlich alles gar nicht brauche, was ich habe. Zum Beispiel habe ich mir letztens, ich fand so Gläser voll schön, die ich haben wollte. Und es waren so, ich wollte einfach 4 neue Gläser haben, für so Wassergläser. Und dann war meine Mama bei mir und dann hat sie so geguckt, so ich so, Mama, ich wünsche mir, ich will auf jeden Fall bald neue Gläser kaufen. Und dann guckt sie so, du hast doch schon Gläser. Ich so, ja, aber ich finde die anderen voll schön und ich habe noch keine richtigen Wassergläser. Und dann sagt sie sowas wie, aber das, also sie hat das so ein bisschen ironisch gesagt und das war jetzt nicht, um mir jetzt schlechtes Gefühl zu geben, aber sie meinte so, ja, Leben im Überfluss, hat sie auf Deutsch auch noch gesagt.
Oh.
Und ich so, und dann habe ich verstanden, das ist
es zwickt
dieses
auf einmal.
Alte sowjetische Denken, dass man nur am Existenzminimum leben soll und dass man ganz wenig haben darf. Und wenn man etwas zum Genuss oder zur Ästhetik oder sowas zum Beispiel kauft, ist das schon alles Überfluss. Das braucht man nicht. Man braucht nur das, was man gerade aktuell braucht und nicht zusätzlich. Und deswegen habe ich da immer voller schlechte Gewissen, mehr zu haben. Keine Ahnung.
Same. Vor allen Dingen, ich habe dann irgendwann mal so gemerkt, dass so bei den Leuten, die eher anders aufgewachsen sind und auch hier schon in Deutschland und so unter anderen Verhältnissen aufgewachsen sind, dass die ein anderes Verhältnis zu so Sachen haben. Also zum Beispiel, die erneuern sich zum Beispiel alle paar Jahre mal Dinge. Einfach da, um auf den neuesten Stand zu kommen.
Ja.
Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Sachen, die bei mir schon unangenehm alt sind, aber sie sind auch nicht kaputt.
Ja.
Deswegen kaufe ich sie mir nicht neu. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig, umwelttechnisch, ehrlich gesagt so.
Voll.
Aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, noch ein sehr krasses Überbleibsel noch von früher.
Von der Erziehung.
Wo es auch nicht anders ging.
Und Sprüchen auch. Vielleicht
genau.
auch.
Genau. Also zum Beispiel
hast.
So, ich habe eigentlich keinen privaten Laptop. Mein Laptop ist noch von 2012. Ich glaube, das ist mittlerweile gefährlich, den anzumachen.
So. Ihr hattet doch schon mal einen Brand.
Ja, ja.
Was nicht witzig ist.
Nee, wirklich nicht. Es war so weit, dass ein Laptop quasi, der war eigentlich kaputt, aber um Geld zu sparen, wurde dann der Akku ausgetauscht, privat. Dieser Akku, das ist absolut nicht witzig.
Das weiß ich noch.
Der ist einfach explodiert, weil das halt so ein Billig-Akku war. Und es gab wirklich einen Brand, und also fast einen schlimmen Brand. Zum Glück war
eine Löschdecke
war in der Nähe. Und dann kam die Feuerwehr.
Ja.
Es war ganz schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das, womit das zu tun hatte, warum jetzt dieser Laptop ausgerechnet quasi jetzt so, ne, so besonders schlimm mitgebracht wurde. Vielleicht auch einfach aus Geldgründen und so, aber, oder zum Beispiel so Glätteisen oder so. Das ist bestimmt schon bei mir
auch.
Einfach viel zu alt.
Ja,
ich quäl mich damit eigentlich die ganze Zeit. So, aber ich denke mir, es funktioniert.
Funktioniert,
ja noch.
genau. Ja, und diese Gedanken sind schon, und manchmal denke ich mir so, Thema zum Beispiel Schuldgefühle oder dass ich vielleicht verantwortlich bin für irgendwas. Und bei mir ist manchmal so, ich möchte, dass meine Familie alles hat und glücklich ist und zufrieden ist. Und ich hatte schon immer den Gedanken, das weiß ich noch auf jeden Fall in der Schule, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich schaffe das und so nach dem Motto, ich hole die da raus. Ne? Jetzt ist ein bisschen übertrieben.
Doch, gesagt. Aber damit sind wir aufgewachsen.
Ist so ein bisschen übertrieben jetzt. So. Die leben jetzt nicht in den super schlimmen Bedingungen, normal leben sie. Aber dieses Gefühl, ich bin dafür verantwortlich. Ja, ja. Ich, Vika, bin verantwortlich dafür, dass meine Familie zufriedenes Leben hat mit genug Geld. So, und irgendwann habe ich natürlich verstanden, dass es Schwachsinn. Ich bin überhaupt nicht verantwortlich für irgendein Glück oder für irgendeine Situation. Weil
du bist für dich selbst verantwortlich.
Ja, und es ist nicht realistisch, etwas zu verändern, außer ich gewinne im Lotto oder was weiß ich.
Es ist
unmöglich und man muss es halt einfach verstehen, dass man nicht verantwortlich ist. Und man muss einige Verhaltensmuster im Kopf mega ändern.
Ja, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, unter migrantischen Familien gibt es einfach andere Familiendynamiken. Also da wird auch anders erwartet, da wird anders mit Geld umgegangen. Also da ist es normal, dass zum Beispiel, oder bei vielen, ich kenne das auch von vielen Freundinnen, von Freunden von mir, die quasi finanziell unterstützen und dass das auch total irgendwie normal ist oder auch fast erwartet wird. Und das ist auch so ein bisschen dieses, es ist so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite denkst du dir so, ja klar, kann und will ich, und auf der anderen Seite kannst du ja nicht, also du hast ja auch dein eigenes Leben. Irgendwo.
Absolut.
Und diese Balance zu finden für sich selbst und auch vielleicht mal Nein zu sagen oder so, das ist halt hart. Das finde ich richtig schwierig.
Ja, voll. Und was ich auch super spannend fand bei der Recherche zu diesem Thema, das passt auch so ein bisschen dazu. Es ist jetzt nicht genau ein Schuldgefühl, aber auch ein Gefühl von vielen migrantischen Kindern gegenüber ihren Eltern zum Beispiel. Es ist ein Interview beim CNN mit einem Psychologen, der dazu was gemacht hat und gesagt hat, er meinte, wenn man zum Beispiel in einer Kultur aufwächst, in der einem beigebracht wurde, sich zum Beispiel älteren Menschen zu unterwerfen, also ältere Menschen zu respektieren, älteren Menschen Hilfe anzubieten, gibt es ganz viele Verhaltensmuster bei Kindern von migrantischen Eltern, zum Beispiel in der Arbeit, dass sie sehr schlecht älteren Menschen Nein sagen können. Mhm. Wenn es um mehr Arbeit zum Beispiel, können sie nicht Nein sagen. Mhm. Und viele können auch sehr, sehr schlecht ältere Kollegen nach Hilfe fragen, weil sie der Meinung sind, sie müssen ihnen helfen. Also solche ganz spannenden, also das zählt auch so ein bisschen zu diesem Immigrant Child Verhalten, gilt vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise. Und ich finde, das kennt man auch vielleicht, dass man irgendwie verantwortlich ist für ältere Menschen, dass es ihnen gut geht, was auch ein sehr, sehr, sehr schöner Gedanke ist, weil sie natürlich, also so Großeltern meistens vielleicht nicht mehr so viel Kraft haben, aber dass das so tief in unseren Köpfen verankert ist, dass man dann selbst sich so voll damit irgendwie auch belastet teilweise.
Ja, ich glaube, das
ist voll aufpassen.
Voll der wichtige Punkt. Ich habe dazu auch eine liebe Freundin und Kollegin von mir gefragt, die Aurora. Ich habe sie nämlich gefragt, ob sie das auch kennt. Und sie hat uns jetzt auch mal kurz erzählt, wie es ihr mit diesem Gefühl geht.
Meine Eltern sind vor dem Kosovo-Krieg geflohen, schon bevor der ausgebrochen ist, weil es schon da sehr, sehr gefährlich war für Albanerinnen und Albaner dort. Und eine Sache, die mich da immer sehr belastet, wenn ich nur dran denke, ist, dass ich halt weiß, dass sie alles hinter sich gelassen haben, dass so viel Trauer und auch Trauma in ihnen ausgelöst hat. Und ich finde es so krass, einfach zu vergleichen, wenn ich daran denke, dass meine Mutter noch ein ganzes Stück jünger war als ich jetzt, als sie das zum Beispiel machen musste. Und wie viel einfacher ich es jetzt habe, weil sie einen Teil von sich einfach zurücklassen musste.
Ja, ich finde da, ich habe sie gebeten, das für uns vielleicht auch nochmal so einzuordnen, weil ich finde ihre Geschichte auch total spannend oder auch die von ihrer Familie, weil das natürlich nochmal mit einer ganz anderen Schwere einhergeht, wenn man vor zum Beispiel Krieg fliehen muss und dann quasi das Kind ist, was das alles vielleicht mitbekommt oder so, wo das vielleicht auch nicht so ganz darüber gesprochen wird viel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in ihrem Fall war, aber so insgesamt stelle ich mir das halt auch nochmal richtig schwierig vor, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es ist voll der gute Schritt, das einfach mal zu machen, weil ich habe auch in einem Interview mit einer Psychologin gelesen, dass das die Gefahr ist eben, dass man das voll spät erst macht oder gar nicht macht. Und wenn man sich dann so lange so unter Druck setzt von diesem Gefühl, dass das irgendwann natürlich alles irgendwann hochkommen kann, ja, und dass es dann nicht so schön wird.
Und Aurora hat auch noch erzählt, wie es ihr damit geht und ob sie da so einen Druck verspürt.
Ich glaube, Druck habe ich damals vor allem immer viel in der Schule verspürt, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, wie wichtig die deutsche Bildung ist und wie sehr ich mich angestrengt habe, wie ich auch geweint habe, wenn eine Note mal nicht so gut war. Meine Eltern haben zwar versucht, mir diesen Druck nicht zu machen, aber ich habe ihn mir halt selber ganz viel gemacht. Und ich merke das bis heute, also in Arbeit, im Alltag auch einfach, und dass da eine große Angst immer vor Fehlern ist, einfach dieser Druck, richtig gute Leistung erbringen zu müssen.
Ja, das ist krass, ne, dass das einfach immer noch im Kopf so tief verankert ist. Aber vielen, vielen Dank, Aurora, schon mal von mir auch, dass du das mit uns geteilt hast.
Yes, auf jeden Fall. Ja, also super kompliziertes Gefühl. Leute, wenn ihr das in irgendeiner Form kennt oder vielleicht auch sagt, nee, ich kenne das eigentlich gar nicht, also kann ja auch sein, dann schreibt uns das super gerne an jettemädchen@dasding.de.
Ja, und wir möchten gerne auch passend zu diesem Thema einen neuen Podcast empfehlen. Er hat auf jeden Fall was mit Einwandererkindern zu tun und dem Gefühl, hier in Deutschland einfach vielleicht auch ein anderes Leben zu führen als ganz, ganz viele Deutsche um einen herum. Der Podcast heißt Azizam, die Revolution meiner Mama von Funk.
Hi, liebe nette Mädchen-Community. Ich heiße Aida, bin auch bei Das Ding und habe einen neuen eigenen Podcast am Start. Der heißt Azizam, die Revolution meiner Mama. Darin spreche ich mit meiner Mutter über ihre Kindheit und Jugend in Iran, über Freundschaft und was die Xinjiang-Azadi-Proteste mit meiner ganzen Familie und unserem Leben in der Pfalz gemacht haben. Und auch, was sie mit mir gemacht haben. Um ehrlich zu sein, hatte ich danach irgendwie eine kleine Identitätskrise. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr da mal reinhört.
Yes, ihr habt's gehört. Verlinken wir euch selbstverständlich in den Shownotes.
Auf jeden Fall. Ich habe auch in die ersten Podcast-Folgen reingehört und fand es voll spannend, weil die haben da wirklich so ganz intime, persönliche Szenen und O-Töne reingebracht. Auch tatsächlich von ihren Verwandten. Also Man kriegt so richtig dieses Leben mit und was sie gemeinsam erleben in Germersheim in der Pfalz.
Ja, ich finde auch nochmal vielleicht so abschließend, um jetzt so dieses ganze große Thema Immigrant, Child, Guilt und Schuldgefühle und so abzuschließen, vielleicht nochmal so, was ich irgendwie ganz schön fand, was auch eine Psychologin zu dem Thema gesagt hat, ihr merkt so richtig psychologisches Ding hier. Sie hat gemeint, so dieses Anerkennen hilft, dass man eben versteht, dass man nicht verantwortlich ist für die Emotionen. Und das zum Beispiel, das fand ich auch irgendwie so wichtig, eine Grenze, die man mal selbst setzt, zum Beispiel, wenn man kann, und auch mal Nein sagt oder so, das bedeutet halt nicht, dass man jemanden im Stich lässt. So.
Genau.
Das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo ich denke, so ja, ich glaube, das ist schwer, das zu verstehen. Dass das nicht direkt Enttäuschung ist.
Ja, und nur weil meine Eltern vieles geopfert haben, muss ich mich damit jetzt weiter belasten und muss ich mich schlecht fühlen, ist vielleicht so die Frage. Ne? Also das ist so, vielleicht wenn man das aus einer anderen Perspektive sieht, wird es vielleicht ein bisschen leichter ums Herz. Ja.
Yes, dann würde ich sagen, wollen wir mal zum Aberglauben gehen? Ich meine, wir haben schon über den Salzvorfall vor der Folge gesprochen, aber...
Aberglaube plus Potscher der Woche ist es wieder bei uns.
Genau, wir haben eine Sprachnachricht bekommen und zwar von einem Podcast-Hörer namens Valerie.
Mhm. Ich hätte jetzt gesagt Valerie, aber egal.
Valerie, aber...
Vielleicht, weil es auf Russisch Valerie ausgesprochen wird und ich dachte vielleicht, deutsche Aussprache könnte auch Valerie.
Ich glaube Valerie, aber... Schwer zu sagen.
Genau, aber er muss sich ja entscheiden, wie er genannt wird.
Genau, er muss sich entscheiden, wie man das auf Deutsch ausspricht. Vor allem für mich Valeria, es ist noch schwieriger, finde ich. Für mich ist eh komisch, den Namen zu sagen. Weißt du, ich
deinen eigenen Namen super komisch zu sagen.
Wirklich. Ich finde es manchmal voll komisch, meinen eigenen Namen zu sagen.
Warum? Nee?
Insgesamt einfach.
Wie, warum?
Ja, weil der voll oft falsch ausgesprochen wird. Ich habe auch neulich voll das Problem mit meinem Nachnamen gehabt. Auch mit Betonungen, auch auf Deutsch und Russisch, weil, wie würdest du meinen Nachnamen aussprechen?
Petrova?
Ja, auf Deutsch, wie würdest du es
auf Deutsch? Ja, du sagst Petrova, also du sagst es.
Ja, und sag's mal, wie würdest du auf Deutsch, das ist Valeria und dann, sag's mal auf Deutsch.
Ja, du sagst es Petrova, du hast es
aber wie würdest du sagen, aber auf Deutsch?
Ich hätte, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich gesagt Valeria Petrova.
Petrova. Und das ist so komisch, weil ich würde das halt so nicht sagen, weil ich glaube, ich ich habe neulich drüber nachgedacht, warum, weil es gibt ja, mich fragen Leute, wie mein Nachname ausgesprochen wird, obwohl es da jetzt nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und ich war so, ich habe voll die Identitätskrise, ich weiß es nicht, weil ich habe mir so gedacht, also pass auf, das erste Mal, dass ich meinen Nachnamen auf Deutsch gehört habe, war ja nicht von meiner Mutter. Ich habe ja von meiner Mutter oder von meiner Familie ihn immer nur auf Russisch gehört. Mhm. Das heißt, das erste Mal, dass mein Nachname deutsch ausgesprochen wurde, war von deutschen Menschen in deutschen Institutionen.
Schulen, ja.
Mhm. In Schulen, in Kindergärten, in Ämtern. Das heißt, ich habe, glaube ich, irgendwann die deutsche Aussprache Petrova übernommen, obwohl ich wahrscheinlich eigentlich Petrova heiße.
Weißt du, wie schlimm ich finde, wenn man zu mir sagt Merkulova?
Aber ist das dann nicht...
Das ist falsch. Ich sage, ich heiße Merkulova.
Merkulova.
Und alle fragen, wo liegt denn die richtige Betonung? Und ich so auf U.
Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig gemacht hätte. Merkulova.
Ja, das ist halt die richtige Betonung. Und ich finde das schön, wenn es einfach auch in der deutschen Sprache ähnlich betont wird.
Ey, ich finde es aber, also ich hatte neulich so einen Mindblow-Moment. Deswegen, also sorry, lieber Valerie, falls wir nicht falsch aussprechen. Valerie. Aber er hat uns auf jeden Fall eine ganz tolle Sprachnachricht zum Aberglauben geschickt.
Okay, ich spiele sie vor.
Hi Valeria und vielleicht auch hi Vika. Also ich muss ehrlich sagen, euer Podcast ist so, so cool. Mir macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Also wirklich, ob es ernste Themen sind oder einfach auch lustige Sachen so über die Familie, die Kultur und einfach so neue Dinge nochmal kennenzulernen, nochmal andere Perspektiven zu hören und so. Das macht so viel Spaß. Ich höre halt immer beim Autofahren, wenn ich irgendwo lange hinfahre, euren Podcast, macht sogar extra Umwege, damit ich noch die Folge zu Ende höre oder bleib im Auto sitzen. Ich dachte mir, hey, ich habe auch zwei Dinge, die ich euch mal erzählen wollte. Vielleicht könnt ihr das auch mal thematisieren. Einmal habe ich nämlich ein Aberglauben für euch mitgebracht. Und zwar, meine Mutter hat mir halt quasi immer gesagt, wenn ich zum Beispiel eine wichtige Prüfung hatte oder am meisten, vor allem, wenn ich eine mündliche Prüfung hatte oder irgendwas präsentieren sollte, hat sie mir immer ein Euro-Stück gegeben. Den sollte ich dann in meinen Schuh packen, also quasi mein rechter Fuß, quasi mein starker Fuß. Und da sollte ich da auf jeden Fall in den Schuh das Euro-Stück packen. Und dann sollte ich mich da hinstellen und quasi, ja, präsentieren und reden, labern, was auch immer. Und ich bin ja ehrlich, es hat super bei mir funktioniert. Ich hatte immer eine gute Note. Ich weiß nicht, ob es einfach lag daran, dass ich halt gerne rede, aber ja, es hat halt einfach immer gut funktioniert. Und seitdem benutze ich selbst jetzt auch in der Uni, jedes Mal, wenn ich eine Präsentation habe, packe ich mir einen Euro in meinen Schuh und es funktioniert alles super.
Oh, hör mal, man muss einfach nur einen Euro in den Schuh packen. Das ist ja
ich liebe alles an dieser Geschichte. Also zum einen starker Fuß, wichtiges Detail.
Danke für diese Geschichte.
Ja, danke dafür erstmal. Ja,
ich würde Valerie sagen, aber das ist die russische Aussprache. Keine Ahnung.
Genau, aber was ich auch witzig finde, ist die Vorstellung, wie viele Leute, glaubst du, leben so noch so Aberglauben aus der Kindheit, so im Erwachsenenalter, so mit Münzen in Schuhen, mit irgendwelchen Sachen, mit irgendwelchen, weißt du, so man
weißt
macht
wie,
noch so
wie
kleine...
ich davon noch?
Ja, so, aber man dabei weiß es nicht. Vor allem so, der steht dann da vorne in der Uni und hat dann Euro im Schuh und das weiß keiner außer ihm. Das ist irgendwie
so
voll
cool,
süß.
Oder?
Das ist voll cute.
Das ist wirklich cool. Weiter bitte mit euren Aberglauben und Nachrichten was ihr uns teilen wollt per DM auf Instagram oder an jettemädchen. Das Ding und ganz wichtig, wenn ihr den Podcast hört, bewertet ihn mit den meisten Sternchen, die ihr seht und finden könnt, um die besten Bewertungen und so weiter. Wir freuen uns sehr, das ist für uns und sehr, sehr schön zu sehen, dass ihr uns hört. Genau, und dann würde ich sagen, haben wir noch was zu sagen?
Außer, давайте пока. Eigentlich nix.
Всего хорошего. Пока-пока.
Tschüss,
toll.
Leute.
Bis in zwei Wochen.
Tschüss.
Пока-пока. Ach so, paka paka. Ja.
Paka 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 paka.
Ich musste auf einen Knopf drücken,
jetzt hast
damit jetzt
geschafft.
Diese Musik kommt. Arriba.
Manchmal kommt es Spanisch raus.